Herzlich willkommen, zweite Folge. Ich finde, wenn man etwas anfängt und dann aber mindestens eine Fortsetzung und noch eine dritte Fortsetzung macht, dann sind wir im Game und ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Zweite Folge unseres gemeinsamen Podcasts Hippard und Niendorf. Hallo Anna.
Hi Lisa. Happy Pride.
How Happy are you? Pride. Ihr seht, wir haben uns mit Blick auf den Pride Month auch verschönert. Ein paar Pokémon-Karten sind hinten zu sehen und ja, how are you? Immer besser, immer besser. Die letzten zwei Wochen waren bei mir eher so ein bisschen Abfuck. Ich hatte so ein paar interne Machtkämpfe, die mich ganz schön geschafft haben und freue mich aber heute gleich auf meine Psychotherapiestunde, um das alles noch ein bisschen aufzuarbeiten. Ne? Dann gab es ja diesen einen kleinen Vorfall da am Alex, wo Fahrscheinkontrolleure schlimme Gewalt ausgeübt haben gegenüber zwei Frauen. BAföG, boah, BAföG hat mich auch, also die ganze BAföG bis Zeit-VG, Referentenentwurf, das hat mich irgendwie auch total gefrustet, was da politisch schon wieder abging und wie das teilweise auch rhetorisch so strategisch eingesetzt worden ist mit Blick auf Aufmerksamkeitsökonomie, weil damit wir alle uns schön jetzt mit BAföG beschäftigen und der Blick von der bis Zeit-VG, vom Referentenentwurf weggenommen wird, weggelegt wird. Und ach, jeden Tag rege ich mich über eine bestimmte Professorin auf, die auf Social Media unterwegs ist und meint, so ein Boomer-Rage-Bait zu machen. Aber ich glaube, zu diesem Thema kommen wir bestimmt nochmal in einer vielleicht anderen Folge. Soweit zu mir. Anna, was ist bei dir so los gewesen?
Ja, ich werde gleich sagen, was bei mir los war, aber wir sollen den Leuten erstmal sagen, was machen wir heute in der Folge, Lisa? Ah. Wir reden heute über Pride Month. Mhm. Ja, wir reden über Pride Month. Über Coming Out. Reden wir über unser Coming Out, Lisa?
Wir reden über unser Coming Out. Ich bin auch so gespannt. Weil
und queer sein in der Wissenschaft.
Ja, ja, genau. Weil ich glaube, wir haben es schon mal ein bisschen angeteasert bei uns, aber ich freue mich auch sehr, so ein bisschen detaillierter über dein Coming Out zu sprechen. Und halt auch andersrum. Genau, und was das so mit uns gemacht hat, wie eigentlich unsere Lebensrealität ist in Academia als queere Person. Da haben wir auch beide wirklich unterschiedliche, das können wir schon mal spoilern, wir haben wirklich unterschiedlichste Erfahrungen da gemacht und freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen und die Frage eben zum Beispiel auch, wann wir auch schon mal etwas intimere Fragen gestellt bekommen haben, die habe ich schon mal gestellt bekommen. Oder wurden mir schon mal gestellt in Akademia. Da können wir auch nochmal drauf eingehen. Aber das erwartet euch heute. Und wir starten gleich nach dem Jingle und seid gespannt auf das, was kommt.
Eine, die ich ganz toll fand, ist Anna, eine Religionswissenschaftlerin, die forscht zu Cowboy-Kirchen in den USA.
Bekannt auch auf Instagram als Sugarcane 2003.
Man könnte sie bezeichnen als eine schillernde Frau. Shiny Plura.
Lisa Niendorf, du kennst sie vielleicht unter dem Namen Frau Forschung.
Wie es mir geht, liebe Lisa, ich habe noch 10 Tage bis zur Abgabe meiner Dissertation. Am 22.06. gebe ich dieses beschissene Ding ab. Ich habe keinen Bock mehr, ich kann es nicht mehr sehen. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Es ist wirklich so, also dementsprechend geht es mir auch. Ich komme morgens, werde ich gar nicht mehr wach. Ich bin nur in diesem Fiebertraum Revisions und Formalia. Ich habe Dunja, meine beste Freundin Dunja, ich liebe dich so sehr. Ihr hilft mir mit dem Literaturverzeichnis und alles. Aber es ist wirklich so, ich merke, es zieht so richtig. Ich fühle mich auch so richtig ausgemergelt an alle, die nur Spotify hören. Ich sitze ja sexy. Ja, ich habe einen Cowboy-Hut auf, ich habe eine queere Brille auf. So, ich habe ein Shirt an, da steht drauf, not my first rodeo, aber ich fühle mich gerade nicht so, ich fühle mich komplett ausgemergelt, weil so langsam, ich kann diese Pace nicht mehr aufrechthalten. Ne? Also mit Wissenschaftskommunikation, mit Bildungsarbeit, mit Outreach noch in Radio und Fernsehen und was weiß ich. Also es langsam merke ich, dass es geht nicht mehr, es geht gar nicht. Ja. Am Montag war ich noch in einem Podcast bei Dorothea Lüdekens. Dorothea, melde dich bitte bei mir. Ich warte auf deinen Anruf.
Oh Gott, Dorothea, das ist wie mit Julia Leischig. Das ist wie mit Julia Leischig. Hier dieses, bitte melde dich.
Ja, Dorothea, ich habe dir gesagt, Franken ist meine Lieblingswährung, Dorothea. Ich habe meine Koffer, guck mal hier, Dorothea, hier ist schon, ich packe, ich bin bei dir, ich komme nach Zürich, ich bin da. Ich war bei Dorothea, also Dorothea, wenn du das hörst, mein Handy ist auf laut, du kannst mich immer erreichen. Genau, da war ich im Podcast und da habe ich schon gemerkt, klar, das ist mein Thema, das war Religionswissenschaft und so. Da dachte ich, boah, es geht jetzt langsam ein bisschen abwärts, ein bisschen so, weißt du, in so eine Richtung. Und danach, der Tag war auch nicht so gut, also die Woche war schwierig. Dann hast du ja gesagt mit BAföG, da kannst du ja gleich auch noch mal zwei, drei Sachen zu sagen. Ich habe nämlich parallel zu dem ganzen Clusterfuck, der da rausgekommen ist, habe ich ein Schreiben vom BAföG anbekommen, weil mein AGL 1, Arbeitslosengeld 1, läuft aus und ich soll jetzt weiter halt mein Darlehen zurückzahlen irgendwie. Dann habe ich so da drauf geguckt, so, boah, 4.100 Euro noch. Und ich dachte, ich habe schon so viel abbezahlt. Ich habe einfach nur 6.000 Euro abbezahlt. Das ist alles so nervig. Jetzt musst du da wieder anrufen, weil ich habe ja auch nach der wenn Arbeitslosengeld ausläuft, habe ich ja trotzdem kein Geld, um das weiterzuzahlen. Aber es ist halt so ein scheiß Clusterfuck, weil du bist immer so Bittsteller. So, weißt du, du rufst da an und denkst, du bist Bittstellerin, obwohl ich ja denen das Geld zurückzahle. So, ne? Also es ist alles ein... ich weiß es nicht. Es hat mich irgendwie ein bisschen komplett wieder genervt, komplett getriggert und so. Weil, überleg mal, dann studierst du, machst einen Master, alles pipapo und du bist trotzdem arbeitslos und musst dieses Darlehen dann eigentlich zurückzahlen, wo du eigentlich dachtest, naja, jetzt hast du eigentlich eine Karriere und so, wenn du studiert hast und so. Naja. So, und was war bei dir da los? Du warst doch unterwegs, oder?
Ja, ich war unterwegs, genau. Ich war bei der Kundgebung vor dem Konrad-Adenauer-Haus. Das ist ja das Haus, wo die CDU regelmäßig ein- und ausgeht. Und nur mal zur Einordnung. Ich habe nie BAföG bekommen, weil meine Eltern sehr, sehr gut verdienen und ich deswegen kein BAföG gebraucht habe. Ich also die Lebensrealität mit BAföG nie kennengelernt habe. Und wenn ich aber immer nur so Storys höre, denke ich mir wirklich, Fiebertraum, reiner Fiebertraum, die Antragstellung, dass das alles noch nicht digitalisiert worden ist. Wirklich bodenlos, welche Dokumente du einscannst, ausdruckst, unterschreibst, wieder einscannst, ausdruckst und dann dahin schickst.
Die wollten bei mir ja die Unterschrift von meinem Erzeuger, zu dem ich und meine Mutter, seit ich 8 bin, keinen Kontakt mehr haben.
Ja,
so, das ist auch das ganz traumatized, so pass auf. Und dann sollte ich Geld dafür ausgeben, du kannst ja Auskunftsgedöns, keine Ahnung, beim Meldeamt kannst du ja irgendwie gucken, wo der wohnt, aber das ist halt auch alles, ist kein ehrlicher Mensch gewesen. Thema Kriminalität und so weiter. Naja, long story short, dann musste ich am Ende, nachdem ich 2 Jahre gekämpft habe, die ganze verfickte Akte vom Jugendamt, ja, mit dem ganzen Rechtsstreit, Unterhaltszahlung, dem scheiß BAföG-Amt geben. Im Original. Und dann ging es dann irgendwann durch. Und dann habe ich dafür gekämpft, dass ich diese Akte wieder zurückbekomme. Ich so, das sind alles Originalunterlagen. Also, sorry. Und dann hieß es ja immer, ja, aber du bekommst ja eine BAföG-Nachzahlung. Ja, aber die 2 Jahre habe ich mir Geld geliehen von Menschen. Das heißt, die Nachzahlung muss ich ja wieder, naja, anyways. Erzähl weiter. Ich wollte hier kein Ragebait anfangen. Es ist Gottlos, ja.
Nee, ich finde das richtig gut, dass du das sagst und da eben auch die Lebensrealität einmal genauso aufzeigst. Damn! Ich habe gerade Internet-Problems. Bei dir auch?
So, Lisa ist jetzt weg. Jetzt bin ich hier Alleinunterhalterin. Ich glaube, der nimmt nämlich weiter auf. Ja, also nochmal zum Thema BAföG. Ne? Also Leute, es ist alle, die das jetzt noch durchlaufen oder so, ihr könnt mal auch in Spotify in die Kommentare kommen oder kommt mal auf unsere Instagram-Accounts und schreibt mal, wie eure Erfahrungen sind, ob sich das jetzt gebessert hat und so. Also ich bin da nicht mehr drin. Ich weiß nur, dass das allein mit dieser Rückzahlung und um da anzurufen immer noch genauso beschissen ist, wie das damals an der Universität, also an der Uni Bochum war. Also ich weiß es nicht. Und auch, was war denn damals der Höchstsatz, den ich bekommen habe? Es war 780 Euro. Also wir reden von 780 Euro. Ich hatte für mich immer das Gefühl, als würde ich Tausende von Euros für was Unnötiges auch haben wollen würden. So, versteht ihr? Das war alles, ich weiß nicht, das hat mich bis heute nachträglich getriggert. Da ist Lisa wieder. Ich hab mein Ragebait einfach weitergemacht. Ja, ja. Ich habe gesagt, du bist ja kurz weg. Ja. Und genau, du kannst jetzt einfach weitermachen.
Okay, ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber ich bin mir sicher, dein Ragebait war richtig und wichtig und mega gut. Ja, CDU, Kundgebung, wo verschiedene GewerkschaftsvertreterInnen und der freie Zusammenschluss der StudierendenvertreterInnen, glaube ich, so heißen sie ausgesprochen, FSZ, sich versammelt haben, um eben gegen die Äußerungen von Dorothee Bär und die wahrscheinlich geplanten Streichungen der BAföG-Reform, um dagegen einmal zu demonstrieren, weil das ja im Koalitionsvertrag drin steht, aber die CDU meint, das gar nicht mehr als so wichtig zu betrachten. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ist ein kleiner Krimi, aber anyhow, das glaube ich, wird nochmal Thema von anderen Folgen sein, auf jeden Fall. Also,
aber wir sind jetzt wach.
Wir sind jetzt wach. Ich hatte gerade, ich schwitze, weil ich plötzlich aus diesem Live-Interview rausgekickt worden bin. Aber es läuft gerade alles relativ stabil. Alright, Lieblings-Pokémon-Karte.
Ja, aber ich wollte noch einmal kurz Danke sagen an unsere Community, weil die haben so oft uns geschrieben, wie geil die diesen Podcast fanden. Ja. Da wollten wir noch mal Danke sagen. Also ihr seid süß. Schreibt uns immer weiter, also auch, was wir verbessern können und so. Ne? Immer flutet meine DMs, flutet die Spotify, bewertet uns auf Spotify. Ihr könnt uns immer schreiben. Also ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr süß.
Nee, ich fand es auch richtig schön. Vor allem, was ich mochte, ist, dass so viele das in der Story geteilt haben, wo sie den Podcast gerade hören. Weil da war crazy. Ja das Lustige, dass wir ja über das Pendeln gesprochen haben. Und ganz viele haben geschrieben, ich sitze hier gerade in der Bahn pendelnd und höre euren Podcast übers Pendeln im Wissenschaftssystem. Das fand ich auch sehr unterhaltsam und auch ziemlich cool.
Meine Mutter hat auch den Podcast gehört und meine Oma und meine Tante.
Was?
Hallo Oma. Ja, die hören auch den Podcast.
Hallo Annas Oma, hallo Annas Mama, hallo Annas Tante.
Wir sind alle am Start hier.
Ach, ist das süß. Ich glaube, meine Mama hat das nicht. Ich glaube, sie weiß aber auch gar nicht, dass es den gibt, glaube ich. Ich muss ihr das mal zeigen. Naja, anyhow.
So,
Pokémon-Karte of the Day. Bist du bereit?
Ich bin ready.
Diesmal bist du dran, weil letztes Mal kamst du nicht zum Zug. I'm so sorry. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist.
It's okay. So, meine Pokémon-Karte of the Day ist, surprise, surprise, schaut mal.
Na.
Schaut ihn euch an, wie süß er ist. Es ist Lucario. Und dieser Lucario, also Lucario ist eines meiner Lieblings-Pokémon der neuen Generation. Und Frau Forschung, die liebe Lisa, hat mir ein Care-Paket geschickt. Ganz kleines, mit Pokémon-Karten drin. Und Süßigkeiten und einem Kaltgetränk, was ich zu mir genommen habe. Aber dieser Lucario, der ist die Pokémon-Karte of the Day, weil ich liebe Kampf-Pokémon und ich liebe auch Stahl-Pokémon. Und mein Lucario in Karmesin hat die Fähigkeit Eiserner Willen. Und der ist so süß, weil das ist ja, je höher die Freundschaft ist, alle, die Pokémon spielen, also schreibt es mir auch gerne mal in meine DMs, je höher die Freundschaft ist, desto besser ist diese Fähigkeit Eiserner Willen. Und der überlebt immer mit einem KP oder der macht immer so eine Performance irgendwie. Letztens hat er gebrannt und dann konnte er nur mit seiner Willenskraft hat er aufgehört zu brennen. Und einmal ist er ganz schnell ausgewichen, um mich zu beeindrucken. Und ich finde, that suits me pretty well.
Eindeutig.
Also, ja. Und deswegen ist das die Pokémon Card of the Day, weil ich brauche jetzt alle meine Lucario-Power und meinen eisernen Willen, um diese Drecksdissertation endlich abzugeben.
Geil.
Lisa,
geil,
meine Hase. Was ist deine Pokémon Card of
the Day? Ich freue mich
so,
dass das Care-Paket vor allem gut angekommen ist. Dann zeige ich dir jetzt meine. Erstmal freut es mich einfach so sehr, dass das Paket angekommen ist. Weil manchmal, ich habe ja keine Sendungsverfolgung gemacht und manchmal gehen Pakete einfach wirklich verloren, wenn sie so suspicious aussehen, als wäre da irgendwie, keine Ahnung, als wären da irgendwie 80.000 Euro drin, die es nicht waren. Aber hätten wir auch kein BAföG-Problem mehr. Naja, anyhow. Ich habe mir ausgesucht Xerox, weil ich diese, also A, liebe ich Xerox Weiterentwicklung aus, ich vergesse mal seinen Namen, genau, aus Sichlor, ist ja noch First Gen. Und ich glaube, Xerox kam dann in der zweiten oder dritten Gen dazu. Und ich mag einfach sehr das Auftreten von Xerox. Und besonders mag ich hier diese, die Attacke, nämlich strafende Scheren. Und weil ich jetzt ja in den letzten Wochen und Monaten so einige beschissene Situationen hatte mit Blick auf interne Machtkämpfe, finde ich diese strafende Scheren irgendwie ganz geil als Angriffsvariante. Genau, das ist jetzt meine Lieblings-Pokémon-Karte. Girl, hast du irgendwas mitbekommen? Oder war,
ich habe gar nichts mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass du ein Lieblings-Pokémon, also dein Lieblings-Pokémon Gartoscherox ist. Ich weiß nicht, Lisa, willst du noch mal rausgehen?
Leider,
willst du resetten?
Ich glaube, ich muss echt resetten. Das ist wirklich komisch. Ja.
Du kannst resetten. Ich mache hier Alleinunterhaltung.
Warte.
Guck mal, wir wollen ja nicht schneiden, ne? Das ist alles, wir laden das alles so hoch. We don't care. Also, wir halten fest. Ihre Lieblings-Pokémon-Karte of the Day ist Scherox. Und ich kenne mich mit Scherox gar nicht aus, weil ich Sichlor ist ein Kanto-Pokémon, ne? Ist die erste Generation. Weil ich mit einem Sichlor, ich fand den immer irgendwie, ich glaube, der hat eine schlechte, Spezialverteidigung und auch eine schlechte Verteidigung. Ich fand den immer irgendwie, dumm. Und dann, deswegen habe ich dann auch schon mit der Weiterentwicklung nicht mehr gespielt. Ja, aber Lisa ist immer noch nicht da, das ist so lustig. Dieser Podcast ist so chaotisch, aber es ist auch gleichzeitig so geil. Dann kann ich euch mal zeigen. Also Lisa hat mir ja mehrere Karten geschickt, ne? Und zwar hat sie mir noch ein Aquana geschickt. Ich zeige euch dieses Aquana mal. Ihr seht ja auch im Hintergrund, Aquana ist eines oder mein Lieblings-Pokémon. Ich habe ja mehrere Lieblings-Pokémon, aber Aquana ist literally the best Pokémon of all time. Die beste Evolution, richtiger Tank. Die hält alles aus. Ich finde, das passt auch zu mir. Deswegen fand ich das auch so süß, dass Lisa mir dieses Aquana geschickt hat. Und was hat sie mir noch geschickt? Ein Xerneas. Und diese Karte ist einfach nur goddamn pretty. Die ist aus dem, was ist das, Wachsen des Chaos oder so? Ist das neue Pack? Oder die neue, was sagt man, Erweiterung? Ich gucke ja immer, oder ich sage die Sachen immer nur Englisch. Und ich liebe Fee-Pokémon. Die sind so irgendwie, manchmal fühle ich mich wie so ein Fee-Pokémon, manchmal wie ein Kampf-Pokémon, aber das ist einfach eine sehr, sehr schöne Karte. Und ich wünsche, ich konnte euch jetzt noch zeigen, was Lisa mir noch geschickt hat. Aber da müsste ich jetzt auch aufstehen und dann wäre ich auch weg. Und es ist nicht, ich sage ja Endphase-Dissertation und mein Coping-Mechanismus ist gerade wirklich Pokémon-Karten. So meine Sammlung durchgehen. Ich sammle ja zusammen mit meiner Freundin und abends wirklich einfach stupide Karmesin spielen. Und wisst ihr, was ich da mache? Ich spiele noch nicht mal die Story. Ich meine, ich bin durch. Ich habe jetzt die Erweiterung auch gekauft und so. Aber ich gehe einfach oder ich reite einfach nur mit Koraidon über die Map und loote. Weil ich so brainfucked einfach bin, sowas von abgefuckt brainfucked, dass ich mich auf gar nichts, ich kann keine Serie mehr gucken, ich kann keine Filme gucken, schon lange nicht mehr, also ich kann mich auf nichts konzentrieren, was Story hat, auch YouTube-Videos gucke ich, wenn dann nur irgendwie so, keine Ahnung, Flohmarkt-Halls, wo Leute auf dem Flohmarkt Pokémon-Karten suchen oder ich gucke die Streams, die dann auf YouTube hochgeladen wurden von Zero of Time, wie der einfach Pokémon-Packs aufmacht. Aber vielleicht ist das auch so ein Akademia-Ding. Ich weiß nicht, alle, die jetzt hier zuhören, auch wenn ihr schon Postdoc oder so seid, ist das so ein, also vielleicht könnt ihr relaten. Ich kann nichts mehr mit Story gucken, mit Inhalt. Ich muss einfach nur komplett mein Gehirn ausschalten und stupide Sachen machen. Deswegen, meine Freundin fragt dann immer, ja, bist du jetzt schon weitergekommen bei der Erweiterung und so? Wo sind wir denn dann gerade? Und ich literally weiß gar nicht mehr, wo wir bei der Erweiterung sind, weil ich einfach nur stumpf über diese Karte laufe. Meine Pokémon-Level. Jetzt erzähle ich zu Ende, weil ich nur stumpf über diese, Lisa, willkommen zurück hier in unserem Podcast. Weil ich nur stumpf über diese Map laufe und einfach nur noch loote, weil ich mich auf nichts mehr konzentrieren kann. So, Lisa, ich habe den Leuten gesagt, ich kann nichts mehr machen neben meiner Dissertation, was Inhalt hat. Ich kann keine Filme gucken, ich kann keine Serien gucken, ich kann keine YouTube-Videos mit Handlung gucken. Ich mache nur noch stumpfe Sachen. So.
Aber du kannst Zaubertausche machen.
Ich glaube, da habe ich gestern auch Zaubertausche und ich habe jetzt irgendwie 3 Shiny Aquanas, 2 Shiny Naktaras. Anyways, welcome back, beautiful
Dankeschön.
Girl.
Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt stabil ist. Irgendwie scheint aber auch Riverside ein bisschen mit mir rumzumeckern die ganze Zeit. We don't care, wir ziehen es einfach weiter durch. Hello,
ja, ja.
Vielen Dank zurück.
Also Scherox war deine Lieblings-Pokémon-Karte, das haben wir jetzt abgehakt.
Yes, so nämlich.
Kannst du noch einmal ganz kurz sagen, warum? Weil das wird uns interessieren, weil ich habe gesagt, ich finde Sichlor fand ich schon kacke, Scherox habe ich nie gespielt. Sag einmal ganz kurz noch.
Ich hatte das, glaube ich, gesagt, als die Verbindung schon abgebrochen war. Mal gucken, ob er das noch aufgenommen hat. Ich mag Xerox, weil er sich aus Sichlor weiterentwickelt, noch härter wird, noch krasser wird, eine geile Farbe annimmt und hier die supergeile Attacke hat, strafende Scheren. Und ich mag die Attacke sehr, strafende Scheren. Das ist eigentlich, eine gute eigentlich schon eine gute Überleitung, finde ich.
Ja. Ja, ich habe es auch gehört. Ich finde, das hast du gesagt.
Ja, das habe ich.
Okay. Ja, bei mir nimmt der weiter auf. Lisa ist wieder raus. Das ist aber eine sehr, sehr interessante Folge. Wir schneiden nichts, Lisa. Das bleibt alles drin.
Mein fucking Geduldsfaden wird immer dünner. Ich bin jetzt mal im WLAN drin.
Ist Aries. Ja.
Ja, ich bin Widder, Leute. Wenn Dinge nicht funktionieren und dann Fische. Technik, die ich kann Technik richtig gut. Ich bin sehr gut darin und ich kann den Scheiß jetzt gerade nicht kontrollieren. Fick dich. Nein, big love.
Kein Problem. Baby.
So, gut. Okay. Lasst uns doch gerne weitermachen.
Ja, jetzt die Überleitung. Das ist eine gute Überleitung.
Jetzt die Überleitung, genau. Von Rage hin zu der Überleitung. Nee, die Überleitung kriege ich nicht hin. Von Rage zu Queer. Weil Queer ist alles, hat auch, also gut, es hat auch was mit Rage zu tun, ein Stück weit.
Mhm.
Aber vor allem hat das ganz viel mit Toleranz, Akzeptanz und Liebe zu tun. Aber finde ich auch Kampf, ein nicht endender Kampf mit Blick auf die heteronormativen und patriarchalen Strukturen in unserer Gesellschaft. Ja. So, und jetzt sind wir beide Queer People. Sind wir in Akademia. Und wir können beide schon mal sagen, glaube ich, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, weil queere Menschen nach wie vor nicht nur gesellschaftlich, sondern auch je nach Fach noch besonders auch diskriminiert und ausgeschlossen werden, oft stigmatisiert werden. Insofern ist das schon auch eine große Besonderheit, finde ich, dass wir als queere Person in der Wissenschaft sind. Und zumindest auch unsere Promotion dort machen. Ob wir da drin weiterbleiben im System, das steht noch auf anderen Sternen. Mhm. Wer oder seit wann oder anders gefragt, wann hattest du denn dein Coming Out? War das während des Studiums oder vor deinem Studium?
Ja, das ich mein Coming Out, weiß ich hatte nie wirklich ein Coming Out. Das ist das Ding. Also ich, so ein richtig Coming Out, dass es offensichtlich war, war es dann eigentlich, das war schon, nee, das war während meines Studiums, weil als ich angefangen habe im Bachelor, war ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen. So, und dann habe ich mit dem Schluss gemacht, dann hatte ich eine Freundin, die jetzt also Ex-Freundin, und da war so ein bisschen der Shift. Aber ich kann nie von mir behaupten, dass ich wirklich ein Coming-out hatte, Lisa, weil das war so, ich habe einfach, ich glaube, also ich weiß, warum ich das gemacht habe. Ich habe einfach Leute vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich habe einfach gesagt, so, das ist jetzt hier meine Freundin und darüber gibt es nichts zu negotiaten, weil, ist auch spannend, weil meine Mutter ist auch mit einer Frau zusammen. Und ich war da, glaube ich, als sie mit der Frau zusammengekommen ist, war ich, glaube ich, 12, 13, 14, irgendwie so. Und ich habe halt gemerkt, auch wenn meine Mutter immer versucht hat, die Sachen von mir so wegzuhalten, dass ich das auch nicht so merke, aber ich habe halt auch gemerkt, wie auch innerhalb der Familie und so es auch Probleme mit der Akzeptanz gab. Aber sie hat immer versucht, das so ein bisschen abzuschirmen, aber du merkst das ja irgendwo trotzdem. Und ich glaube, damit ich damit nicht konfrontiert werde oder gar nicht so hingehe und sage, so, ich bin jetzt queer oder ich bin bi, habe ich einfach so gesagt, so, das ist meine Freundin hier und dann so Ohren zu Augen zu. So, weil ich ja, das habe ich ja im letzten Podcast auch gesagt, weil ich ja in mein Teenager-Alter oder so auch mit 18, 19, 20, 22, dann bitte 20 immer auch noch sehr cholerisch war und so. Und ich glaube, da hatten die Leute auch dann eher auch meine Familie sich auch nicht gut traut, sowas zu sagen. Es flippt die wieder out, die regt sich immer so auf und so. Und das war dann eher mein Coming Out. Und wann war das dann? Muss das mit 24 ungefähr gewesen sein? 24, 25? Aber es war nie so, dass ich, bis heute habe ich das nie so bezeichnet. Und im Nachhinein finde ich es irgendwie schade, weil ich hätte es gerne zelebriert, aber jetzt weiß ich, warum ich es nicht gemacht habe, weil ich, glaube ich, halt wollte, dass das einfach so unterm Tisch verschwindet so und das ist jetzt meine, hier, das ist die Freundin und dann will ich irgendwie, reden wir nie wieder darüber. Und das ist sehr traurig im Nachhinein. So, wenn ich jetzt darüber nachdenke, andere freuen sich dann, haben ihre Queer-Community und so. Und das war auch keine, also die Beziehung war lange, die war so 4 Jahre, aber die war auch psychisch abusive und so. Das war alles irgendwie nichts. Und das waren auch, weiß ich nicht, das war keine gute Seite der, wo ich mich irgendwie gesagt habe, da fühle ich mich auch zugehörig und so. Das war alles ein bisschen sehr schwierig. Und genau, das war eigentlich mein Coming Out. Und wie war das bei dir?
Also nochmal zu deinem Coming Out, also wirklich eher ein, ich will es schnell hinter mich haben, schnell Pflaster abziehen und danach verstecken, aber dann einfach so weitermachen, ohne dass mich darauf jemand anspricht.
Ja, aber noch nicht mal verstecken, weil ich habe das ja dann offen gezeigt, ich habe damit auch kein Problem. Ich hatte damit auch kein Problem, das war mir auch egal. Also ich bin schon immer offen damit umgegangen, auch Händchen halten und so. Aber es war so, ich habe das, ich glaube, ich wollte keine Rückfragen haben. Und ich dachte, naja, wenn ich halt so auftrete, wie ich auftrete, weil ich weiß, auch Stichwort letzter Podcast, wenn ich weiß, also ich kann bestimmt auftreten und dann weiß ich, dass Leute eher ein bisschen auch Angst vor mir haben oder so ein bisschen trauen sich die Sachen nicht anzusprechen und dachte ich, naja, die Masche, die wird schon irgendwie funktionieren und dann fragt mich keiner und dann ist es jetzt einfach so. Aber ich habe nie über irgendwie LGBTQ-Themen irgendwie so nachgedacht oder generell, also es war alles, nee, es war im Nachhinein war es jetzt nicht schön, wenn ich darüber reflektiere, weil ich das einfach schade finde, weil ich das, glaube ich, gerne gehabt hätte. Aber ja, eher in dem Sinne, weißt du, was ich meine?
Verstehe. Ich meine, das Schöne ist ja, dass man, ich meine, du zelebrierst und feierst das ja jetzt in deinem jetzigen Ich so jeden Tag und ich glaube, das kann man auch einfach nachholen und das machst du ja jeden Tag und das finde ich irgendwie auch jetzt einfach schön, dass du das so nach außen zelebrierst.
Ja, weil auch ich ja auch ein Vorbild sein möchte, so ja, weißt genau. du, weil ich jetzt halt gemerkt hätte, dass ich mich natürlich mit der LGBTQ+-Community jetzt bin ich Teil davon und ich will das auch sein und so, ne? Aber ich glaube, das kommt auch auf die Person an, mit der man das erste Mal zusammen war oder mit der man die ersten Erfahrungen gemacht hat und so. Und genau, und jetzt ist, ja, man sieht das hier, jetzt will ich da auch Vorbild sein, weil ich, ne, ich auch lange darüber reflektiert habe und lange mich auch damit irgendwann dann auch beschäftigt habe und dann auch gemerkt habe, hä, wie du gesagt hast, das ist ja krass, dass man in der Wissenschaft dass ich jetzt queer bin. Weißt du, was ich meine? Ich habe das gar nicht reflektiert. Ich so, ach so, ich werde jetzt hier diskriminiert, weil ich queer bin. Ach so, das ist das. Ach so. Weißt du, was ich meine? Das sind alles so Sachen, die ich vorher gar nicht hatte, weil ich kam ja auch aus einer Hetero-Beziehung und so. Ne? Ich denke, was ist das hier? Das hat auch gedauert, bis ich das auch dann für mich akzeptiert habe. Ich so, ach so, das ist deswegen. Ja. Weil andere Queere gesagt haben, ja, aber Anna, das ist, glaube ich, auch, weil du queer bist. Und so, ich so, nach Quatsch. Und ich glaube, doch.
Voll, ich glaube, das macht auch einen großen Unterschied, ob man vorher schon mal in heterosexuellen gelesenen Beziehungen war und da eben in diesen Kontexten war. Und das Beispiel gebe ich auch immer gerne. Ich war zeitlebens mit Männern zusammen. Wenn ich da mit den Händchen gelaufen bin, Hand in Hand gelaufen bin, hat das niemanden gejuckt. Egal wo, auf welchem Kontinent der Welt. Wenn ich jetzt mit meiner Frau Hand in Hand umherlaufe, dann werde ich komisch angeschaut, im schlimmsten Falle bespuckt, beleidigt oder krieg einen auf die Fresse. Je nachdem, wo ich mich eben bewege. Und das fängt halt hier auch schon in Deutschland an. Also je nachdem, in welchen ländlichen, brandenburgischen, mecklenburg-vorpommernischen Gebieten du bist, da fühlen wir uns eben auch nicht mehr so sicher. Und dieser Gap dazwischen, den habe ich auch erst dann begriffen, nachdem ich gecheckt habe, Moment, das liegt hier gerade an mir, weil ich gerade mit einer Frau zusammen bin, weil vorher war das ja kein Problem, obwohl ja von meiner Gefühlslage her hat sich ja nichts geändert. Also die Liebe ist ja trotzdem da gewesen so. Wo ist da der Unterschied? Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also ich würde sagen, ich war bis Ende 20 bis Ende 20 war ich mit Männern zusammen, aber schon vorher, also schon im Bachelor, habe ich gemerkt, Moment, also irgendwie finde ich da eine Dozentin irgendwie richtig heiß. So, und
ja, das ist doch immer so, weißt du, das ist bei mir auch so, auch schon als Teenagerin, weißt du, wenn wir die Story, also sorry, natürlich weiß man das vorher, ne? Also ja, boah, die Dozentin, und da, oh mein Gott.
Und ich weiß nicht, ob das bei dir, also bei mir fing das wohl noch früher an, ich liebe ja Matrix, die gesamte Filmreihe, und ich hatte total einen Crush auf Trinity schon immer gehabt, klar. aber auch auf Neo, so. Naja, und auf jeden Fall weiß ich dann immer noch, als ich dann über die Dozentin gesprochen habe, habe ich dann mit meiner besten Freundin so erzählt. Ich so, ja, die ist schon hübsch, ne? Aber ich würde mir nur vorstellen, die mal zu küssen. Mehr kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Wo ich so dachte,
natürlich gar nicht.
Und sie so, nee, also ich kann mir da gar nichts vorstellen. Und da war eigentlich schon der erste Moment, ja klar, wenn du dir also schon vorstellen kannst, eine Frau zu küssen, well girl, dann ist da vielleicht nicht nur reine Heterosexualität in deinem Leben unterwegs. Und dann weiß ich noch, ich war in New York auf der ERA, das ist so große bildungserziehungswissenschaftlicher pädagogischer Kongress international, und da war ich mit zwei Personen aus dem Arbeitsumfeld. So, und wir waren dann in New York dann auch abends unterwegs, haben da ein bisschen was getrunken und so, waren, glaube ich, irgendwie noch auf irgendeiner Party, ist alles ein bisschen schemenhaft. Und dann, also die eine Person aus dem Arbeitsumfeld, die ist unfassbar normschön. Also wenn du die anguckst, denkst du dir, boah, also du bist wirklich normschön. Und dann habe ich ihr so gesagt, du, ich finde dich wunderschön. Dann habe ich zu der anderen Person geschaut aus dem Arbeitsumfeld und aus dem weiteren Arbeitsumfeld und habe gesagt, und mit dir würde ich schlafen. Und das habe ich... in einem besoffenen Zustand. Und turns out, mit dieser Person... Diese Person war diejenige Person, die mir, also mit der ich dann zum ersten Mal auch intim wurde, dann auch mit einer Frau. Und sie war es dann auch, die mich dann auch, genau, zu einem äußeren Coming-out dann auch gebracht hat. Das Tolle ist an dieser Person, dass sie schon immer in der queeren Community ist, sehr, sehr, sehr reflektiert ist, Machtverhältnisse immer großartig schon reflektiert hat. Und ich war vorher... Ich war schon richtig doll im heterosexuellen Closet gefangen und hab teilweise auch wirklich toxische Muster an den Tag gelegt, so ablehnende Muster. Und das hat immer ordentlich geknallt, weil sie mir halt Sachen aufgezeigt hat, die ich in allererster Linie immer abgelehnt habe. Aber vor allem abgelehnt habe, weil ich mir nicht eingestehen wollte, dass sie vielleicht recht hat. Ne? Und dann die typischen Abwehrmechanismen, wenn du mit deinen eigenen diskriminierenden Strukturen konfrontiert wirst. Und ich bin sehr froh, dass die Person immer noch in meinem Leben ist. Wir hatten verschiedene Auf und Abs und jetzt gerade ist das eine so unfassbar wohlig, warme, großartige Freundschaft und ich will sie überhaupt nicht missen in meinem Leben und bin ihr sehr dankbar, weil durch sie ich entsprechend dann auch meine Liebe und meine Hingabe und meine Leidenschaft für Frauen so richtig entdeckt habe und dann auch richtig kommunizieren konnte. Und dann... Mit verschiedenen Umwegen habe ich dann und verschiedenen etlichen Tinder-Dates habe ich dann am Ende auf Tinder dann auch meine Frau kennengelernt. So war meine meine ganze Geschichte. Und ja, also am Ende so richtig sichtbar geoutet mit Frauen zusammen, dann wirklich erst seit meiner Promotion. Also wirklich mit Ende 20, Anfang 30.
Ja, guck mal, ne? Und jetzt sitze ich hier gerade und wir sprechen jetzt darüber. Und am Anfang, wo ich jetzt über das Coming-out spreche, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es war jetzt schon so ein bisschen, es war jetzt nicht eine Überwindung, weil klar, wir stehen dazu, aber es war jetzt schon ein bisschen, komisch, jetzt fand ich, darüber zu sprechen, weil es ist immer mit, okay, das ist jetzt ein Podcast. Also, weißt du, dann, ja. So, fehlten mir ganz kurz die Worte, obwohl ich ja eigentlich stehe ja dazu, so, ne? Ihr könnt meinen Content angucken. Es war jetzt noch was, das so aussprechen. Boah, ja. Da ist mein Puls jetzt, glaube ich, so ein bisschen auch hoch. Da haben wir kurzer Zeit, haben mir ein bisschen auch so die Worte gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war ein bisschen, boah, ich dachte, irgendwie krass. So.
Es ist so schön, dass du das gerade ansprichst, weil, als ich das gerade alles erzählt habe, dachte ich mir so währenddessen in meinem Kopf, Girl, erzählst du gerade nicht ein bisschen zu viel? Ist das nicht zu privat? Das würde, also jede andere, also wenn das jetzt mein Freund wäre und ich über die Kennenlern-Story von meinem Freund erzählen würde, das wäre das Normalste der Welt. Da würden wir nicht mal irgendwie in unseren Köpfen nachdenken, war das jetzt zu viel. So, aber da war es so, gebe ich gerade zu viel preis? Ist das überhaupt gewollt, dass ich das erzähle? Ist es überhaupt gewollt, dass die Menschen das hören wollen? Mhm. Da war sofort in meinem Kopf war eine Schublade auf mit Unsicherheit.
Ja, das ging mir jetzt gerade auch so, aber ich fand deine Story süß und auch mit der Dozentin. Ey, es ist the only, one and only reason how I got into American religion ist diese eine Dozentin. Ich so, Seminare ist mir scheißegal, was die anbietet. USA, ja. Amerika, ja, I don't care.
Ja.
Also, ne, und jetzt, ich liebe ja die USA und so, aber jetzt ist das ja auch mein Ding und so, aber das ist irgendwie lustig. Aber du hast gesagt, Matrix-Filme, bei mir war es Rachel Weisz, die Mumie.
Oh
mein Gott.
Gute Wahl, gute Wahl.
Weiss, oh mein Gott, Rachel.
Rachel Weisz ist,
ja, ist hot. Ja.
Ja, ja, voll. Ja, das heißt, aber deswegen muss ich dazu sagen, ich habe also während meines Studiums, ach Gott, da war ich eh in ganz komischen Beziehungskonstellationen, dass ich da überhaupt keinen Kontakt auch zu queeren Menschen hatte und das Ganze dann erst während der Promotionsphase anfing und ich aber, und das ist glaube ich das, was wichtig ist, um auch mich als Person einzuordnen in diesem akademischen Kontext. Ich bin in einem akademischen Umfeld bei mir am Institut, wo es wirklich viele queer geoutete Personen gibt. Also das ist ein richtiger Safer Space schon auch ein Stück weit.
Ja, du bist ja auch in Berlin,
Institut.
Ne? Also.
Und auch in Berlin. Und ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch so ein bisschen disziplinabhängig ist. Oder nee, ich weiß, dass es disziplinabhängig ist. Inwiefern jetzt in Sozialwissenschaften, Bildungswissenschaften, das meinte ich eher. Ob es da nochmal Unterschiede gibt, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall Unterschiede zwischen den MINT-Fächern und auf jeden Fall dann zwischen den Sozial- und Geisteswissenschaften. Also ich weiß von einer Person in meinem Umfeld, die im MINT-Bereich studiert und auch promoviert hat, dass die Person sich bis zur Abgabe der Doktorarbeit, bis zur Verteidigung der Arbeit, bis zur Bekanntgabe der Note nicht geoutet hat bei dem Doktorvater, vor Angst vor einer schlechten Note, Diskriminierung, Ausgrenzung und so weiter. Und da zeigen auch verschiedene Studien,
schon, ne?
Genau, dass gerade MINT-Bereich oder das MINT-Studienfächer, aber auch die Disziplinen da drin, die sehr stark halt noch von Stereotypen geprägt sind und dass da vor allen Dingen auch queere Studierende deutlich häufiger abbrechen, ich glaube 7 oder 10% häufiger abbrechen im Vergleich zu Nicht-MINT-Studierende, die aber auch queer sind aufgrund dieser Stereotype und dieser Stereotype, den Stereotypen Erwartungen an bestimmte Personen, die im MINT-Bereich studieren. Weil wenn du MathematikerIn bist oder PhysikerIn bist oder IngenieurswissenschaftlerIn bist, da gehen bestimmte Bilder sofort in den Kopf an. Und wenn du dann zum Beispiel ein schwuler Ingenieurswissenschaftler bist, das passt nicht in das Bild eines sehr männlich konnotierten Berufsfeldes.
Ja, das passt ja auch schon nicht, allein wenn du da eine Frau bist. Nein, das ist ja schon schwer.
Nicht.
Weißt du, was ich mir? Das ist ja schon, das ist ja schon, ich meine, es ändert sich, glaube ich, auch, aber das ist ja schon das höchste aller Gefühle. Wenn da eine Frau irgendwo sitzt, da ist das ja schon, das divers.
Absolut. Ja, das ist das Diverseste, was wir irgendwie kriegen können. Und wenn du dann noch People of Color bist und dann noch queer, ciao, Kakao. Also ich glaube, das ist kaum existent.
Und stell mal vor, dann bist du, jetzt meine, du bist in Berlin, das ist auch immer standortabhängig, aber stell mal vor, jetzt bist du da in irgendeiner Universität am Arsch der Welt in einem MINT-Fach und bist auch noch queer. Also das ist, glaube ich, auch sehr unschön. Ja, also bei der Religionswissenschaft, das ist ja, wir sind ja...
Ich wollte gerade fragen,
ja,
wie ist es da bei euch? Ich habe eine Tendenz, wobei irgendwie auch nicht. Ich finde es, ich habe ambivalente Gedanken im Kopf. Weil einerseits denke ich mir, okay, ihr beschäftigt euch ja mit Religion, so. Ihr habt ja einen kritisch-reflexiven Blick, wissenschaftlichen Blick auf Religion. Ergo sollte man ja meinen, dass ihr auch besonders reflektiert seid. Ergo tolerant, ergo queer-freundlich. Und dann wiederum kann es vielleicht aber auch an der Disziplin per se liegen, dass aufgrund der Nähe zur Religion es vielleicht auch da besonders starke Ablehnung gibt. Keine Ahnung. Sag mal was.
Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, Religionswissenschaft an sich ist ja ein interdisziplinäres Fach, ist auch ein sehr junges Fach, ne? Muss ich sagen, es ist eine sehr, sehr, sehr stabile Wissenschaftslandschaft, insofern, weil sie eben sehr interdisziplinär ist, weil ganz viele andere Fächer mit reinspeisen in das Fach sozusagen. Deswegen sind die ganz viele Menschen, die wirklich noch sehr gut reflektieren und stabil sind, kommen wirklich aus der Religionswissenschaft. Da kann ich mich immer drauf verlassen, dass die nicht plötzlich irgendwie durchdrehen oder irgendwie komplett den Verstand verlieren. Und zum Thema Queer, es ist eigentlich eher so, wie ich das wahrnehme, es ist kein Problem, aber es wird auch nicht thematisiert. Und ich weiß nicht, ob das dann eben an dem Fächerbereich liegt oder ob das generell an den Universitätsstrukturen liegt, es wird gar nicht thematisiert, als wäre es gar nicht da. Weißt du, was ich meine? Man macht das jetzt nicht mit Absicht, aber man wird jetzt auch nicht unbedingt eine Queerflagge aufhängen. Weißt du, es wäre einfach, naja, die ist ja eine von uns so und es interessiert uns eigentlich nicht und es ist ganz normal im Umgang, was auch schön ist so, ne? Da wird kaum jemand was sagen. Es gibt immer Leute, die irgendwo homophob sind. Das hat jetzt, ne, auch mit dem Fach nichts zu tun. Aber so in dem, wie ich das erfahren habe, ist das alles so eher dieses Unsichtbare. Und dann glaube ich eher, dass das Universitätsstrukturen sind, ne? Und ich nenne mal jetzt ein Beispiel. Ich war ja in den USA auf Feldforschung und an den USA-Universitäten habe ich bis jetzt nur sehr positive Erfahrungen gemacht, weil Universitäten in den USA, das ist ja ein eigenes Mikrokosmos für sich. Die sind riesig. Du hast ein Gender-Inclusive-Restroom, All-Gender-Restroom. Du hast LGBTQ-Zentren an den Universitäten und so. Da bist du in deiner Bubble. Da habe ich erstmal gesehen, okay, was Strukturen überhaupt sein können, wenn du queer bist, dass du dann ein Support-System hast. Das Erste, was dir dann gesagt wird, du kommst an, ach ja, wenn du queer bist hier, kannst du dich immer an die Sozfets richten, du kannst da hingehen, wir haben die queere Veranstaltung, also da war es in your face, you are safe. Wir hatten an der University of Kansas, wo ich studiert habe, sogar queer Housing, auch an der MSU queer Housing. Wir reden über den Mittleren Westen und so. Und der Colorado ist ein demokratischer Bundesstaat, im Boulder nochmal ganz anders und so. Da habe ich erstmal den Kontrast gesehen. Ich so, ach, das wird überhaupt thematisiert an Universitäten. So, aber dann, und jetzt spanne ich den Bogen wieder auf deutsche Universität, ich war einmal zum Studieren da, klar, aber ich habe auch geforscht, das war 2023, 2024 und da habe ich ja zu Cowboykirchen geforscht und die sind konservativ-evangelikale Kirchen, also queer ablehnend. Also ablehnend insofern, naja, du bist willkommen, wenn du dein Queersein ablegst und zu Jesus findest, weil das ist ja Love is a Choice sozusagen, ganz kurz und jetzt einfach erklärt. Und ich musste ja, oder ich musste nicht, aber ich habe ja ethnologisch geforscht, das heißt, ich habe mit diesen Menschen gelebt. Und es schwankt immer mit, die können dich googeln, das werden sie auch getan haben und so. Also du forschst unter Menschen, die dich eigentlich ablehnen, die mögen dich dann aber trotzdem, weil das ist Ambiguitäten, ist immer, ne, oder diese Ambiguitätstoleranz in den USA ist immer generell sehr hoch, sage ich mal. Aber es schwamm immer mit. So, es war immer so in meinem Kopf, naja, morgen können die irgendwas googeln über mich und dann geben die mir die Daten nicht mehr. So, und das war schon belastend. Ich kann das ganz gut negotiaten, weil ich weiß, naja, ich gehöre irgendwie auch zu der Cowboy-Kultur ein bisschen dazu für mich und so. Guckt mal auf meinem Instagram-Account, da habe ich meine Story erzählt. Aber ich habe ja gleichzeitig auch gefilmt auf YouTube. Ich wollte meine Feldforschung, das war die erste Viscom, die ich gemacht habe, eben den Leuten zeigen. So, und das habe ich auch alles gemacht. Aber ich habe dann von dem Institut und auch generell wenig Rückhalt in dem bekommen mit diesem Queersein, weil dann war es dann immer im Nachhinein so, ja, aber vielleicht kannst du das und das irgendwie noch besser machen. Und ich dachte mir, naja, aber ich finde das ein bisschen anmaßend, ehrlich gesagt. Ich bin da als queere Person, allein A, es ist eh schon schwer, in diese Gruppen reinzukommen, deswegen gibt es keine Forschung dazu. Dann bin ich eine fucking Frau, ich bin fucking queer. Ich fahre hier am Arsch der Welt irgendwie raus. Klar, ich kann die Amerikaner ganz gut einschätzen und die waren auch total herzlich und so. Aber dann so, das wurde irgendwie wegignoriert. Und da hat es mich dann gestört, weil ich mir dachte, naja, ich filme mir die ganze Sache und ihr gebt mir jetzt noch Tipps oder ich soll irgendwie jetzt, nachdem alles abgedreht ist, nach 17 Folgen, wenn ich zurückgekommen bin, von Leuten, die A, nicht betroffen sind, die selber nicht queer sind, die nicht ein Handy besitzen und gar nicht auf Social Media sind, soll ich mir jetzt etwas anhören, wie ich das besser machen kann, obwohl ich teilweise wirklich so gestresst war, weil ich meine Daten ja schützen wollte. Ich meine, die Angst war am Ende da nicht real, aber es hätte immer sein können. Es hätte immer sein können, dass die gesagt haben, ja, wir wollen das jetzt. Jesus, wir wollen das nicht mehr. Jesus hat uns gesagt, du sollst nicht mehr hier sein. Ciao. Nimm alle Vlogs runter und so. Und das fand ich dann, und da habe ich es gemerkt, dass es strukturell ist. Da habe ich gemerkt, aha, es gibt hier gar keine Awareness irgendwie dafür. In den USA mit den KollegInnen dort, die haben sofort gesagt, how are you feeling? You are queer, are they treating you well und so. Mit denen habe ich mich dann ausgetauscht, weil die sensibel dafür waren. Aber in Deutschland, ja, dann kannst du ja das und das noch machen. Ich denke so, nee, ich möchte, also es ist für mich sehr schwer. Und das wurde irgendwie, es wurde dann zur Kenntnis genommen, aber es wurde, wie sag ich das, wurde ja nicht respektiert, schwer, aber es war einfach so, ja, aha, okay. Ja, aber kannst ja trotzdem dann anders machen. Und das, da habe ich dann gemerkt, und das ist jetzt auch dein Thema so, mit, das sind strukturelle Sachen. Weißt du, es hat wenig mit dem Fach zu tun. Ich glaube, das sind einfach die Strukturen, die an den Universitäten fehlen, auch für die Sichtbarkeit oder dass überhaupt keine Sensibilität dafür da ist. Ich bin hier gerade übrigens am Ende meiner Nerven, aber okay, dass du als Hetero-Cis-Mann mir noch sagst, wie ich jetzt hier das noch besser machen kann. So, sorry. It's your turn.
Ich finde es total spannend, diesen Einblick und auch diese Gegenüberstellung da auch von dir zu hören und habe gerade mal überlegt, ob ich jemals an irgendeiner Universität zur Immatrikulation, whatever, jemals gehört habe. Übrigens, wir haben auch hier das für Personen mit Behinderung, hier das für queere Personen. Nee, da wirst du reingeschmissen ohne Schwimmflügel und heißt hier, du kannst vielleicht mal dahin gehen, da kriegst du eine Einführungsveranstaltung, aber ansonsten musst du dir alles selber aneignen. Und es gibt Florian Klenk, genau. Ich habe nämlich letztens das in meiner Lehre besprochen. Das, was du gerade beschreibst, passt, also er bezeichnet es als Postheteronormativität, bedeutet, wir haben schon angefangen, so ein bisschen queere Menschen zu akzeptieren, aber nicht so sehr. Also irgendwann ist auch genug. Sowas wie, du kannst ein bisschen reinkommen, ihr dürft existieren, aber dann ist auch genug. Ihr wollt noch was? Nee, das ist genug. Und er hat da irgendwie drei Aspekte. Nämlich Step 1 ist die Dethematisierung. Das heißt, es wird einfach nicht thematisiert. Es ist da, aber es wird nicht drüber gesprochen. Das, was du ja gerade beschrieben hast. Dann diese Fragmentierung. Also wir suchen uns bestimmte Themen aus, die wir uns anschauen bei queeren Menschen, wie vielleicht mal eine All-Gender-Toilette. Aber das ist auch schon das höchste Maß der Gefühle. Oder halt dann die Responsibilisierung. Also ich trage Verantwortung dafür. Und das ist ja das, was du richtig gut gerade beschrieben hast an deinem USA-Beispiel, dass da die Strukturen Verantwortung übernehmen, dass sich queere Menschen willkommen fühlen. Und dass sie gesehen werden und dass sie einen Ort finden an der jeweiligen Hochschule. Und ich frage mich, ob das so ein Hochschulding ist oder ob das nicht grundsätzlich auch, da kannst du gleich nochmal was zu sagen, oder nicht ein Gesellschaftsproblem ist, hast oder ein Gesellschaftsding eher. Hast du das Gefühl gehabt auch, dass die Gesellschaft dort, wo du unterwegs warst in den USA, auch deutlich queer-freundlicher war? Oder ist es wirklich mehr auch so eine Bubble in den Hochschulen? Ist da so ein vor allem geschützter Raum gewesen? Hast du erzählt, auch viel Ambiguität, aber... Mhm. Blick auf so Gesellschaftswahrnehmung, wie war so die Gesellschaft?
Also Gesellschaftswahrnehmung auch, also es ist queer offen, würde ich schon auch behaupten. Und ich war ja jetzt, ne, klar, man sagt ja nicht wieder, sie verherrlicht hier die USA. Also alle, also Leute, das, was da gerade abgeht, ich habe da keine Worte mehr für. Ich kann es auch nicht mehr, es macht mich sowas von fertig und so. Ich muss nicht sagen, was da abgeht, dass das schlimm ist. Ne? Aber es ist immer, das muss man auch wissen, es ist bundesstaatenabhängig, es ist finanzierungsabhängig, es ist abhängig von den Hochschulen. Aber dieses Grundverständnis oder diese One Nation Under God und so, also die sind eine Nation, die USA, dieser Zusammenhalt, der schwimmt auch immer im Alltag mit, ob du jetzt queer bist oder nicht. Und natürlich, wenn ich jetzt in Boulder bin, was eine super queere Stadt ist, wo die Universität sind, da gibt es gar keine Probleme. Aber auch in den letzten Hinterkäffern, wo ich auch durchgefahren bin und so, da würde ich behaupten, naja, in den USA schickt sich das nicht, wenn man Leute offen outcallt, wenn man sie anguckt, wenn man laut ist. Weißt du, da ist immer sehr viel, alles ist sehr viel private. Man geht damit nicht hausieren sozusagen, was es dann im Stadtbild einfacher macht sozusagen, weil du würdest nicht, außer du gehst jetzt auf eine MAGA-Demo mit einer Pride-Flagge, da wirst du natürlich angepöbelt, weil du in deren Nazi-Space reinkommst, dann würden sie wahrscheinlich schon was sagen. Aber so in den einzelnen Städten oder auch in den Käffern da, wo ich war, würde, glaube ich, so niemand, oder ich habe es auch nicht erfahren in den mehreren Malen, wo ich in den USA war, da würden die dann eher, also würden die das nicht thematisieren, selbst wenn sie es wissen, weil sie dann höflich sein wollen, was die strukturelle Problematik jetzt nicht besser macht. Aber es ist nicht so, dass ich in Deutschland irgendwie hier durch Wattenscheid gehe, da glotzen die mich dann an oder so, würde ich nicht Händchen halten. So. Weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie von der Gesellschaft ist das ein bisschen anders. Aber natürlich bei den Universitäten, die legen ja Wert darauf, ne? Und das muss man auch verstehen, nochmal zu Trump. Die Strukturen sind ja schon da und diese Strukturen wegzunehmen ist natürlich auch sehr schwer. Und viele Universitäten machen es auch nicht, weil sie zum Beispiel von den Bundesstaaten finanziert werden. Das heißt, in Kalifornien zum Beispiel, die finanzieren sich selber, da kommt nichts aus Washington oder so. Das heißt, die können die Strukturen aufrechterhalten und so. Das ist alles sehr komplex, aber nur mal, um das ein bisschen differenzierter einzuordnen. Aber dieses Verständnis und diese Freundlichkeit ist bei den Amerikanern eher, das ist ein gesamtgesellschaftliches Ding, würde ich sagen. Na, das gilt dann für alle Themen so. Wenn es dann aber um Politik und so geht, würden die ja trotzdem sagen, fucking Vogue. Ich so, gerade hast du gesagt, du liebst mich, warum sagst du jetzt fucking Vogue? Dann sagen die, ja, you're different. So. In dem bewegen wir uns, ne? Genau.
Spannend. Nee, super spannend. Aber ich glaube, ähnliche Tendenzen mit dem, ne, ich liebe dich, aber du bist ja anders. Du bist ja Du bist ja die gute Person mit Migrationshintergrund. du bist ja die gute queere Person. Ich glaube, diese Tendenzen haben wir ja gerade in Deutschland auch. Also also zumindest wenn ich mit einigen Personen spreche, die bestimmte politische Parteien wählen, da sage ich dann auch, ey, aber mich findest du gut? Ja, das ist ja was anderes. Dich haben wir ja lieb. Ich so denke, Bro, also irgendwie ein bisschen wilde Argumentation. Nochmal zurück zum Hochschulkontext. Hast du denn selbst jetzt in deinem akademischen Leben aufgrund deiner, also hast du ein ganz konkretes Beispiel zum Beispiel, falls du das öffentlich teilen möchtest, wo du das Gefühl hattest, ey, hier wurde ich jetzt diskriminiert, oder waren das vor allen Dingen immer, also worauf ich hinaus will ist, ich finde, selten gibt es ganz konkrete Punkte, sondern es sind immer so unterschwellige, nicht greifbar spürbare Sachen, wo die Leute dir dann auch gerne dein Gefühl absprechen von, nee, es war ja gar nicht so gemeint. Bist du dir sicher, dass du es richtig verstanden hast? Weil es selten diese handfesten Sachen gibt. Bei mir gab es nur eine einzige handfeste Sache, wo ich einmal auf einer Konferenz von jemandem auf so einem Gesellschaftsabend angesprochen worden bin, ob es denn jetzt mit einer Frau schöner ist als mit einem Mann, und ich soll doch mal erzählen. Das war irgendwie super eklig in so einem übergriffigen Alkoholkontext. So, das war was Handfestes, ne, wo ich so denke, ja, aber damit, so, das kann ich wirklich greifen. Und der Rest ist manchmal so latent, wo ich mich frage, werde ich eingeladen, weil ich ein Token bin, weil ihr jetzt so queer so tun wollt, deswegen ladet ihr mich ein und dann schreibt euch auf die Fahne, wir sind queerfreundlich, weil wir mal einen Vortrag hatten zur Queerfeindlichkeit an Hochschulen. Aber meint ihr es auch ernst? So in die Richtung würde ich gehen.
Ja, es ist immer implizit. Es ist immer implizit. Es sind eher die Erfahrungen, wie du jetzt gerade gesagt hast oder wie ich, wo ich dann sitze, aber Moment mal, warum wird das jetzt nicht respektiert? Und da habe ich gesehen, wie internalisiert das ja eigentlich ist, weil die Personen, die sitzt, also die mögen mich ja grundsätzlich, die fanden mich ja nicht scheiße. Aber da denke ich mir, ja, aber dann reflektier das doch jetzt. Das, was ich sage, ist übrigens valuable. Es wurde dann am Ende, gab es dieses Treffen auch nicht, und man sollte mir dann auch keine Verbesserungsvorschläge geben, aber allein dafür zu kämpfen und so oder das so zu äußern müssen, das fand ich dann, ich denke mir so, nee, das ist jetzt schon auch ein bisschen, geht schon in die Richtung Queerfeindlichkeit, so ganz hier zugespitzt. Ich fand das nicht gut, das wurde nicht respektiert und so. Ich habe mehrmals gesagt auch, dass ich das irgendwie nicht möchte, dass das eine starke Erfahrung war, die übrigens immer bei Feldforschung so ist, das muss man immer mit reflektieren. Und wie du sagst, das sind immer diese Kleinigkeiten. Oder dann sitzt du da und dann denkst du zum Beispiel, warum ist eigentlich das Höchste an Diversität, wie wir gerade gesagt haben, auf einer Professur eine Frau? Warum ist es keine queere Frau? Weißt du, ist
oder dann immer so, dann will Frau man mit dann einer mal, chronischen Erkrankung, mit einer Behinderung, mit, ja.
Warum ist es keine schwarze queere Frau? Weißt du, was ich meine? Also das sind so Sachen. Ja. Und ich, weißt du, das ist spannend, weil du hast gesagt, als Token, und bei mir war es so, also, dass das Institut, wo ich promoviere ja auch noch an der RUB und so, mich ja nicht mal als Token benutzt. Also, das Institut hatte noch mehrere Möglichkeiten bei Personen, auch bei einer schwarzen Person, diese als Token zu benutzen. Aber siehst du, da habe ich gedacht, guck mal, die sind noch nicht mal den Schritt, die haben das noch gar nicht reflektiert, dass man sie als Token benutzen könnte. Weil das so egal ist, ob du hier, weißt du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst.
Ihr lasst solche Opportunities eigentlich gerade liegen. Nicht, dass ich will, dass ich als Token benutzt werde, aber ich würde gerne schon für meine Community sprechen. Und die Person, die jetzt übrigens in den USA auch studiert und so und da, auch an Olympia jetzt wahrscheinlich teilnimmt, Grüße gehen raus, dachte ich mir so, was lasst ihr hier verstreichen? Weil ihr einfach, ihr reflektiert das gar nicht. So, weißt du, man hat noch nicht mal diesen Schritt gemacht. Ich meine, ist ja schön, dass ich akzeptiert bin, irgendwie alles gut und dass ich hier auch sein kann, aber es gibt gar keinen Raum, weil es wird gar nicht, man hat noch nicht mal diesen Schritt dieser Awareness gemacht. So, weißt du, so habe ich das eher empfunden. Jetzt, wenn ich da so drüber nachdenke, ich so, das aber... Also weiß ich nicht. Man sollte schon irgendwie mal den Leuten auch da mal dann vielleicht mal ein Sprachrohr geben. Oder mal bei den Gleichstellungsbeauftragten gucken, ob die vielleicht mal mindestens einen Migrationshintergrund hat oder so und nicht nur eine Frau ist oder weil die Person das gerade für ihren CV will. Was soll das?
Ja. Also es ist nicht mal Dethematisierung, es ist irgendwie noch ein sich nicht mal dessen bewusst ist, dass es Thema ist.
Genau.
Crazy. Und worauf ich aber unbedingt nochmal zu sprechen kommen möchte, ist, weil das schon auch, also da muss ich sagen, da macht es mir gerade mit am allermeisten Sorgen, ist halt echt die Situation von Transpersonen in Universitäten, also wirklich die Situation gerade von überhaupt weltweit. Also ich finde weltweit von Transpersonen dann auch noch in Akademie. Ich habe immer mal wieder in meiner Lehre Studierende, die Transpersonen sind. Und es bricht mir immer wieder das Herz, wenn sie zum Beispiel darum bitten, wirklich nur diesen Namen zu verwenden und nicht den,
ja,
der hinterlegt worden ist, immer noch in der E-Mail, weil der ja immer noch mit dem Namen verknüpft ist, wo sie immatrikuliert worden sind und die Namensänderung während des Studiums passiert ist. Und dass diese Namensänderung nach wie vor nicht an allen Hochschulen so einfach möglich ist, dass sie jedes Mal aufs Neue darum bitten müssen, nicht gedeadnamed zu werden, macht mich fertig. Und auch, also Ich bin jetzt ganz froh, dass ich ja jetzt das Thema in meiner Lehre habe, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, und das wirklich auch ein safer Space wird, habe ich das Gefühl, eben auch für bestimmte queere Personen. Und sie sich halt auch freuen, da so sein zu dürfen und mit einer, also dass sie sich nicht erklären müssen. Und das fängt ja allein schon damit an, dass sie sich aber ständig erklären müssen, mit Blick auf mit ihrer E-Mail-Adresse, dass die nicht geändert werden kann. Das ist ein reines Versagen und das ist ein reines technisches Problem. Und wenn die Universitäten und Hochschulen das nicht hinbekommen, dann würde ich sagen, dann wollt ihr das nicht hinbekommen. Weil da könnt ihr mir nicht erzählen, dass das nicht möglich ist. Weil einige Hochschulen kriegen das ja einfach hin.
Ja, oder einfach auch. Ich habe ja auch einen Freund, der kann einfach seinen Namen nicht ändern auf seinen beschissenen Studierendenausweis. Lisa, es gibt keine bürokratischen Hürden dafür. Das ist Bullshit.
Nee.
Man kann diesen Namen ändern. Es ist auch kein offizielles Ausweisdokument.
Richtig.
Man muss da kein Theater drum machen. Und wenn man dafür keine Awareness hat, für diese Person bedeutet das aber das Leben. Verstehst du, was ich meine?
Voll.
Und dann mit deutscher Pseudobürokratie zu kommen und sagen, naja, wir können das jetzt hier nicht ändern, ist einfach die größte Scheiße, the biggest shit of all time. Tut mir leid.
Ja.
So, und
da
können du und ich, also du noch mehr, ich unterrichte ja gerade nicht, aber ich habe es in meinen Seminaren immer gemacht, da können wir 100-mal sagen, unser Seminar ist ein Safe Space, you are all welcome. Es ändert nichts, dass die Strukturen an deutschen Universitäten nicht queerfreundlich sind. So, Punkt. Dann kommt die in unseren Seminar, dann fühlen die sich da wohl, alles schön und gut, und dann werden die mit der nächsten Scheiße konfrontiert. Warum muss man eine Person, da wo schon alles geändert ist, warum muss man die immer noch mit dem Frauennamen anschreiben in den E-Mails? Warum kann man das auf dem Ausweis nicht ändern? Es kotzt mich so an, wirklich.
Es kotzt mich auch an. Und dann ist ja auch trotzdem auch noch Menschen gibt, die das ja auch trotzdem bewusst machen, wo sie wissen, das ist jetzt der neue Name der Person und trotzdem machen sie es ganz bewusst falsch. Und ich denke mir so, da bist du einfach wirklich ein richtiges Arschloch, wenn du das machst.
Und
die kommen ja damit durch, weil
ProfessorInnen
da ja auch überhaupt keine Konsequenzen, was das angeht, erfahren. Da kriegen sie halt
dann aber thematisieren wollen, irgendwie, ich bin ja auch in so Verteilern drin, wie gehen wir jetzt mit ProfessorInnen um, die in die USA reisen, wie können wir sie schützen? Denke ich mir so, also wirklich, nochmal, ne, ich verurteile das alles, es ist bodenlos, mit was in den USA abgeht, aber ich so, ihr versteht das nicht. Ihr schiebt das Problem weg, guckt auf ein Land, wo ihr nicht mal dann vor Ort wart und wisst, wie das an den Universitäten ist, wenn wir, ne, also ich finde das ist alles, ich so, vielleicht mal die eigenen Strukturen ändern, bevor man guckt auf andere Länder. Ne, das ist alles jetzt sehr polemisch, aber ich kann das nicht nachvollziehen, weil die Strukturen gibt es dort. Ich war dort. Ich kenne Menschen, die dort leben. Ne? Auch Transmenschen. So, ne? An den Universitäten. Da ist wirklich, es ist ein Unterschied. Und das ist so ein bisschen hypocritical. Hypocritical, weißt du, zu sagen, ja, aber jetzt gucken wir erstmal dahin. Nein, vielleicht mal gucken, dass diese Person ihren Namen ändern kann auf dem Ausweis. Bevor man ein Seminar oder einen Workshop anbietet, wie verhalte ich mich als Professorin in den USA, wenn ich dort einreisen möchte? Es tut mir einfach leid, Lisa, das ist Bullshit. Weißt du, man verschiebt die Probleme und es sind, wie du auch gesagt hast, es sind einfache Dinge, die zu ändern sind. Was ist jetzt so schwer, diese E-Mail-Adresse zu ändern?
Ja. Und ganz ähnlich, und auch sowas wie All-Gender-Toiletten. Ich weiß noch.
Ach komm, ja, es regt mich
auch so. Ich weiß noch an einem, also dass wir All-Gender-Toiletten nicht durchbringen konnten, weil die Finanzierungssache nicht geklärt ist. Wer bezahlt das jetzt? Das Institut oder wer? Bla bla bla, wo ich so denke. Und daran scheitert es jetzt, weil wir jetzt nicht klären können, wer das Ganze jetzt bezahlt oder was und wer dafür Sorge trägt. Und es ging auch noch um kostenlose Menstruationsprodukte.
Ja, das ist
die
auch ganz schlimm in Deutschland.
Die wurden auch nicht gewährleistet wegen der Finanzierungsproblematik. Und wer kümmert sich dann regelmäßig, dass die aufgefüllt werden?
Das geht natürlich gar nicht. Das kann man nicht lösen, Lisa.
Nee, das kann man nicht lösen. Und damit war das Ganze dann vom Tisch. Und es sind jetzt, glaube ich, die Fachschaften, die regeln, die haben, keine Ahnung, von irgendeiner Thunfischdosenverpackung, wenn du so 80 Stück auf einmal kaufst, kriegst du doch hier dieses kleine Pappding da. Wo die drin sind im Regal. So, das haben sie genommen mit so Klebestreifen an die Fliesen waren geklebt und da packen sie dann einfach immer so ein paar Tampons rein. Und ich denke mir so, Leute, das ist unangenehm und peinlich einfach. Unangenehm und peinlich. Anna, mit Blick auf die Uhr. Ist schon wieder eine Stunde rum. Wobei ich gerade echt nicht weiß, wie viel Zeit wir eigentlich verloren haben.
Ist deswegen, egal, wir lassen laufen.
Durch den ganzen Technikbums. Wir lassen laufen. Aber ich glaube, so langsam, lass uns mal zum Ende kommen.
Wir müssen aber noch Fragen beantworten.
Zwei Fragen noch beantworten. Die hast du, ne? Die habe ich nicht.
Ich habe zwei Fragen, zwei gute Fragen. Und eine Frage war an uns beide, was waren unsere größten Allies und Supporter in unserer Laufbahn? Ich gehe jetzt mal davon aus, Unilaufbahn oder generell im Leben. Das kannst du für dich entscheiden. You go first.
Größten Allies, da würde ich sagen, die Person, mit der ich gesagt habe, mit dir würde ich auch schlafen und daraus ist dann eine unfassbar tolle Freundschaft geworden und sie ja auch im akademischen System ist, schon länger im System ist, deutlich mehr weiß als ich, aber auch mit Blick auf, ja, wie das einfach so ist, als queere Person unterwegs zu sein, und sie war immer schon meine größte Supporterin, was das angeht.
Okay,
und vielleicht vielleicht auch noch mein ehemaliger Chef und Erstbetreuer. Grüße gehen raus.
Ja, weil ich glaube, Ally meint nicht, glaube ich, zwangsläufig Ally im Sinne von Ally, wie wir jetzt Ally denken, weil ich glaube eigentlich Supporter Ally, ne? Also
Supporter,
ich das jetzt? Ja, also ich habe es jetzt so gelesen, ich weiß es nicht. Jetzt.
Warte mal, Supporter Ally. Dadurch, dass ich mich danach fast ausschließlich nur mit queeren Menschen umgeben habe, ist es im beruflichen Kontext schwierig zu sagen, weil die Personen, mit denen ich dann auch beruflich unterwegs war, auch alle queer waren.
Mhm.
Nee, ich hatte, wenn, immer nur Unterstützungssupport, vor allem von queeren Menschen. Aber vielleicht fällt mir gerade noch eine Person ein. Ich gebe so lange nochmal an dich über.
Mhm. Ja, ich muss auch überlegen, weil ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe überlegt, wie ich die Frage lesen kann, ob da allgemeiner Support in der Wissenschaft gemeint ist, was nicht auf queer bezogen ist. Weil auf so oder so, klar, ich bin jetzt auch in sehr vielen, also meistens mit denen ich jetzt auch zu tun habe, sind auch queer. Aber mein one and only really Support, der in den Strukturen drin ist, der jetzt nicht Dunja
Martin.
Ist. Und nicht meine,
Martin
Rademacher.
Martin,
ich liebe dich vom ganzen Herzen. Er wird den Podcast nicht hören. Martin ist, glaube ich, kein Podcast-Typ. Aber dieser Mann von Day One im Master hat mich immer supportet. Der hat alles in seiner Macht getan, damit ich hier hinkomme, wo ich bin. Im Hintergrund hat er versucht, wirklich, der hat meine Sachen gelesen. Der war der härteste Teacher, den ich hätte haben können. Ich habe mich immer über seine Benotung aufgeregt. Martin, wegen dir musste ich Seminare wiederholen, weil du mir nur 2,3 gegeben hast. Also die beste Note bis heute bei Martin, 1,3. Er hat mich so pedantisch ausgebildet. Der hat das Beste aus mir rausgeholt bis heute, dass ich jetzt eine hervorragende Dissertation schreiben konnte, ohne Martins Support, really. Das ist der beste Support, den ich jemals habe, und diese Person möchte ich auch nicht mehr aus meinem Leben missen, weil der sowas von selbstlos ist und wirklich eine intrinsisches Wissenschaftsinteresse hat. Den interessieren die Strukturen nicht. Der hat wirklich Interesse an Wissenschaft. Und ich würde alles für Martin machen. Also wenn Martin mich anruft und sagt, wir müssen jetzt hier von der Brücke springen, ich würde mit Martin von dieser Brücke springen, wirklich, weil ohne Martin wäre ich nicht an dieser Stelle. Das ist mein größter Support, neben natürlich meiner besten Freundin und so. Aber im System selbst habe ich eigentlich ansonsten, außer aus den USA und so, das ist nochmal was anderes da, meine Netzwerke, aber wir sprechen ja von Deutschland. Da ist es wirklich, mein größter Support ist und bleibt Martin Rademacher. Ganz, ganz viel Liebe an Martin.
Okay, aber wenn du, genau, also wenn wir es jetzt ganz unabhängig von geschlechtlicher und sexueller Identität sehen, dann würde ich da auch ganz klar sagen, dann auch mein Erstbetreuer und mein ehemaliger Chef Arnand, der mir er hat mich größtmöglich gefördert und gefordert. Der hat mir geholfen, nach den Sternen zu streben, und zeitlich hat er mir geholfen, geerdet dabei zu bleiben.
Mhm, dieses Geerdete, ja.
Das fand ich ganz großartig. Und er ist halt auch derjenige, der, wenn ich für ihn Vorträge mit vorbereitet habe, habe ich schon erzählt? Glaube ja. Ich kann es aber nicht genug wiederholen. Der dann riesengroße Audience, BMBF, DLR und so weiter. Und hat dann gesagt, ich stelle jetzt hier gleich den Vortrag vor, Der wurde aber maßgeblich von meiner Mitarbeiterin Lisa Niendorf vorbereitet. Wenn Sie also inhaltliche Fragen haben, gehen Sie zuallererst mal zu ihr, weil sie ist auch wahnsinnige Expertin auf dem Feld. Das vor so einer Audience zu sagen, wo da MinisterInnen und so weiter sitzen, das fand ich immer eine unfassbare Wertschätzung und ganz großartig. Und er zum Beispiel auch alles, was ich nebenher gemacht habe, ich war ja immer schon ein Lebemensch nebenher, drumher, so 20.000 Sidequests, die ich immer zeitgleich aufgemacht habe. Mhm. Und er hat auch gesagt, Lisa, leb dich da aus. Wissenschaft ist nur ein kleiner Teil deines Lebens. Schau bitte, was du nebenher noch machen kannst, wo du dich noch austoben kannst, wo du Erfüllung findest. Weil lass nicht zu, dass die Wissenschaft dich so vereinnahmt, dass das der einzige Bestandteil in deinem Leben ist, der dich am Ende nur noch ausmacht, weil du bist viel, viel mehr als das.
Korrekt.
Und er ist jetzt seit einem Jahr nicht mehr da. Das heißt, seit anderthalb Jahren im wohlverdienten Ruhestand. Und das ist für mich jetzt auch ein bisschen schwer, weil er halt der größte Supporter war, den ich habe. Na, jetzt kam dann auch das Buch raus. Das heißt, ich habe eigentlich seitdem, nicht so viel Unterstützung in meinem direkten Umfeld, was das angeht. Eher gegenteilige Sachen erfahren. Das ist immer so ein bisschen schade, aber ich weiß auch, dass es nur eine gewisse Phase ist und auch da werden sich irgendwann auch neue Türen und Toren öffnen. Aber ich weiß, dass er zum Beispiel, also da auch Küsse gehen raus, er ist emeritiert und er hat auch gesagt, Lisa, bis ich sterbe, bin ich da für deine Doktorarbeit. Er hat gesagt, die mache ich bis zu meinem letzten Atemzug. Die hat er also noch weiter und die nimmt er noch weiter an und ist er auch weiter noch mein Erstbetreuer und dafür danke ich ihm halt auch sehr, weil viele ja auch sagen, wenn ich emeritiert bin, dann
ciao Kakao.
Mhm. Ja, ciao Kakao. Und das war bei ihm halt nicht so der Fall und großartiger Mann. So. Und vor allen Dingen weich, warmherzig und empathisch und fühlend, einfach fühlend und auch immer die Strukturen kritisierend und man merkt ja auch, so wie du über Martin sprichst und auch das, was dich jetzt ausmacht und das, was ich jetzt über Arnand gesagt habe und wie ich über ihn spreche und wie wir jetzt geworden sind, zeigt ja auch, dass wir, glaube ich, viel übernommen haben. So ein bisschen, ich weiß, ne, ist jetzt vielleicht auch nur Zufall und so, ich kann dir aber keine einzige weibliche Person sagen, über die ich genau das Gleiche sagen würde, auf professoraler Ebene.
Das ist, ich wollte es nicht sagen. Ich meine, meine Zweitbetreuerin ist schon stabil, aber das ist noch mal ein anderes Thema. Aber so, das ist nicht von Day One. Weißt du, was ich meine?
Das ja,
ist nicht
genau Day das. One. Richtig. Na? Ja, ähnliches habe ich auch. Und das ist schade. Wir haben ja schon mal letzte Folge so ein bisschen da angesprochen, woran das liegt. Das ist ja auch ein strukturelles Problem und ist letztlich ja auch nur ein Ausdruck von Überlebensstrategie in diesem System.
Ja, eine Frage noch, Lisa. Und zwar, ich kriege die jetzt nicht mehr auf die Kette, aber es ist ungefähr so, ob man ab Mitte 40, obwohl man einen Job in der freien Marktwirtschaft hat, so in die Richtung ging, die, ob man noch einen Doktor anfangen soll und alles stehen und liegen lassen soll und einen Doktor anfangen soll.
Damn. Also ich glaube, wichtig ist zu wissen, es gibt Altersdiskriminierung in Akademia. So, also ich glaube, wenn du mit 40, 45 anfängst, deinen Doktor zu machen, dann erfährst du da, glaube ich, schon auch ein bisschen Irritation, so ein bisschen eben auch zu, nee, da. Also es liegt ja irgendwie auch am System, weil es steht ja in diesen ganzen Texten drin, dass wir immer neue, junge, frische Doktorandinnen brauchen. Da steht ja nicht
die
drin.
Aber immer Early Career sind und auch nicht accepted
die immer werden. Early Career sind, genau. Also schon
forever.
So, also forever young. So darauf muss man sich, glaube ich, ein bisschen gefasst machen, dass das zu Irritationen führt. Die grundsätzliche Frage ist eher, also wenn du die finanzielle, also in meiner Auffassung nach, wenn du die finanzielle Sicherheit hast, das machen zu können, wenn du, und du folgst uns beiden bestimmt, du kennst also die Struggles, wenn du damit leben kannst und so brennst und sagst, ich will dieses Leben nicht beenden, bis ich nicht einen Doktor gemacht habe. Wenn du das so krass fühlst und auch jetzt immer noch sagst, nee, ich habe vielleicht schon mit 20 drüber nachgedacht, mit 30 und mit 40 und ich höre nicht auf, darüber nachzudenken, go for it, wissend um die Kosten, wissend um die Konsequenzen. Und wenn du das immer noch im Blick behältst, würde ich sagen, go for it, aber eben auch die ganzen Schattenseiten mitbedenken und auch gucken, kann ich das tragen, was da auf mich zukommt.
Ja, und ich würde das Gleiche sagen. Ich würde halt immer die Frage stellen, warum möchtest du einen Doktor machen? Warum willst du das? Also ist das, weil du jetzt denkst, du brauchst noch einen Doktortitel, weil das dir irgendwie Leverage gibt oder weil du irgendwem, habe ich ganz oft, ich kenne das als mein Arbeiterkind, dass man am Anfang denkt, naja, wenn ich einen Doktor habe, dann zeige ich es denen, dann zeige ich es meiner Familie, dann zeige ich, wo ich herkomme, weil dann habe ich den Doktor, dann mache ich den auf meinem Klingelschild. Wenn das die Motivation ist, bitte da richtig reflektieren. Auf gar keinen Fall, ihr werdet nicht mehr Leverage bekommen. Also es stresst euch mehr als alles andere. Aber wenn, wie Lisa gesagt hat, wirklich du für Wissenschaft brennst, ich würde wirklich, ich wäre mit meiner Festplatte auf der Brust, wenn mein Flugzeug abgestürzt wäre, hätte ich während des Abstürzens, hätte ich ein Testament geschrieben, wo drauf gestanden hätte, Martin und Dunja, bitte wertet diese Daten auf. So fasziniert war ich von meinen Daten und von meiner Wissenschaft. Wenn du so brennst, Fragen zu beantworten und du nicht schlafen kannst, weil du diese Frage nicht beantwortet hast, dann mach Wissenschaft. Aber ansonsten, du brauchst keinen Doktortitel in Deutschland. Wenn du, also dann, ich gehe dann davon aus, dass du ja dann auch schon Master hast, dann kannst du auch mit einem Master gut Geld verdienen, aber ein Doktortitel ist ein Titel, Master ist der höchste Abschluss. Ich würde das und nur raten, wenn man wirklich für Wissenschaft brennt, weil es ist es nicht wert. Es ist es nicht wert, in diesem System zu sein, wenn man nur diesen Titel will. Also man lässt sich da auf Sachen ein, die kann man gar nicht, die kann, the working class brain cannot comprehend. Glaub mir, das, was dort abgeht, ist wirklich, das erlebt man dann erst, wenn man da ist.
Plus auf den Punkt hat mich Anna erst letztens gebracht. Anna so, Lisa, du hast keinen Doktortitel, aber du spielst schon deren Spiel besser, als die es je könnten. Du bist ja schon ohne Doktortitel in deren System und wir sind ja, also Anna und ich, wir sind beide erfolgreich ohne Doktortitel. So. Also wir sind ja gerade das beste Beispiel dafür, dass man keinen Doktortitel bräuchte, um bestimmte Themen auch platzieren zu können. Mit einem Masterabschluss, mit einem, man ist wissenschaftlich interessiert und so weiter.
Bildungsarbeit kannst du auch ohne Doktor
absolut
machen.
Absolut, ja.
Also dafür wirst du ja ausgebildet dafür. Also es gibt viele Menschen, die mit einem Master in der Bildungsarbeit sind. Da brauchst du den Doktor da nicht für, ne?
Ja. Yes, yes. Oh. Also mein inneres Perfektionismus-System würde ja jetzt am liebsten sagen, Anna, wir nehmen jetzt nochmal die gesamten ersten 20 Minuten auf. Du schüttelst schon den Kopf. Ich weiß, das werde ich nicht durchbringen, aber oh Gott, das wird so chaotisch sein, der Anfang.
Ist, weißt du, was ich da finde? Scheiße, aber? I don't care. Ich habe LGBTQ falsch ausgesprochen als queere Person. Was geht so? Weißt du, I don't care.
Hast du?
Ja, hab ich. Ja,
okay.
Ja.
Geil. Ja, ganz ehrlich, aber ich finde dieses Akronym auch furchtbar. Also ich stotter ja und dabei stotter ich voll auf, weil LGB, das B ist schwierig und dann kommt schon LGB, dann kommt das T und das macht mich wahnsinnig. Ja, ich finde queer immer noch am coolsten.
Ja.
Girl. In dem Sinne. Nächste
Dorothea. Dorothea Lüdekens, melde dich, wenn du es bis hierhin geschafft hast. Etwas bis hierhin geschafft. Dorothea, ich warte noch. Du kannst mich immer erreichen. Dorothea, für dich würde ich arbeiten. I said it here right now.
Ich bürge für Anna, Dorothea. In dem Sinne, nächste Folge geht's sehr wahrscheinlich. Oder vielleicht wissen wir, sagen wir schon, worum es gehen wird?
Ja, können wir. Nee, wissen wir überhaupt, worum es geht?
Ja, wir wollten doch über Shady Academia sprechen, über die Arbeitsbedingungen.
Ja, weil Leute, nächste Aufnahme habe ich ja dann abgegeben.
Genau. Und noch kleiner Schmankel. Wir machen jetzt alle 2 Wochen. Ihr seid uns ja die DMs, habt ihr die DMs geflutet, dass euch das viel zu lange ist mit den 4 Wochen. Wir haben euch erhört. Und wir nehmen all die Arbeit auf uns, um euch einen 2-wöchigen Rhythmus-Podcast bereitzustellen.
Wir waren auch so dumm, ne? Wir hätten am Anfang einfach auch sagen können, wir haben eine super krasse Überraschung für euch. Haltet bis zum Ende durch.
I know.
Naja, genau, jetzt habt ihr es ja gehört.
Du, ich schneide das einfach rein.
Ich ziehe das ganz gar kurz nichts. Nach vorne.
Wir schneiden gar nichts, ist ja gut. das ist meine große Challenge. Das alles hier so unkontrolliert zu lassen. Ihr wisst ja, ne? Ich habe ja ein kleines
Kontrollproblem. Ja, aber lasst mal Liebe da jetzt. Lasst Liebe bitte für Lisa da, dass sie ihr Virgo, ihr Jungfrau Mond, ja, ihr Organized Mondzeichen, dass sie das aushalten kann. Also bitte bewertet diesen Podcast hier auf Spotify. Ich komplett die Krise, ich so, I don't care. Das ist so cringe. Ich habe jetzt
Therapiestunde, das ist super. Ich habe jetzt Therapiestunde, da kann ich das nochmal kurz besprechen. Das ist gut, da kann ich jetzt alles rauslassen.
Aber nur, ach, doch nicht für den scheiß Podcast. So, ihr Süßen, genau, in diesem Sinne.
War schön für euch hier dabei gewesen zu sein. Ich hoffe, euch gefällt's. Lasst Liebe da, schreibt uns, kommentiert, schickt Anmerkungen, Kritik, Wünsche und dann hören wir uns in 2 Wochen. Anna, es war mir ein Fest. Ich sag
Lisa
nur,
Baby.
Strafende Schere.
Ich sag nur, Aurasphäre.
Big love.
Tschüss. Ciao. Tschüss.